Government Shutdown in den USA. Tja, und was bedeutet das jetzt eigentlich für die Währung, aber vielleicht auch für die Aktienmärkte, was heißt vielleicht, ganz bestimmt, und für die Wirtschaft in den USA? Tja, das ist im Endeffekt das große Thema, das wir uns heute für diese Folge vornehmen. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich möchte nicht unbedingt sagen eine Sonderausgabe, denn natürlich gehen wir hier ganz normal ran, so wie wir es ja auch kennen, mit Charts und mit Daten. Aber bei den Daten fängt es schon an, denn tatsächlich, die USA sind im Government Shutdown. Das bedeutet, ja, die Regierung hat die Türen zugemacht. Das heißt jetzt nicht, dass sie weg ist, sondern es bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass sämtliche Regierungsaufgaben, die zumindest mit Ausgaben verbunden sind, mit Mitarbeitern verbunden sind, dass die einfach mal gestoppt werden. Glauben wir mal bitte mal nicht, dass Donald Trump aufhört, irgendwie etwas zu überlegen, auszuhacken, zu ersinnen, zu posten, wie auch immer, zu kommunizieren. Das ist davon mal unbenommen. Aber nichtsdestotrotz, der Government Shutdown hat natürlich ganz, ganz gravierende Konsequenzen, und die können wir uns mal direkt gemeinsam anschauen, bevor wir in die Daten, in die Zahlen reingehen. Denn die Frage ist nämlich tatsächlich, ob wir in die Zahlen überhaupt noch kommen, ob die Zahlen auch veröffentlicht werden. Denn was bedeutet das, was ja jetzt in den USA passiert, was bedeutet das für die Fed und für die anstehende Fed-Entscheidung ab 15. Oktober, also ungefähr in gut 2 Wochen, geht es da wiederum. Dann für die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Wirtschaft? Ja, also das Bruttoinlandsprodukt für, naja, wenn die Fed Schwierigkeiten bekommen könnte, was bedeutet das dann für die Zinsen, für den US-Dollar, für die Aktien, für Rohstoffe und natürlich dann auch für die Kryptos? Also das ist die große Frage, und ein paar Punkte habe ich mir mal rausgeschrieben, die auf meinem zweiten Monitor auch stehen. Ich bleiche gleich mal ab, damit ich nicht allzu viel Unsinn erzähle dazu. Also, worum geht's? Wir haben den Government Lockdown, das bedeutet, es gibt keine Wirtschaftsdaten seitens der Regierung. Das heißt, alle diese entscheidenden Daten, die letzten Endes für die Fed wichtig sind, um auch überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, wie Jobs, Inflation, Bruttoinlandsprodukt, die gibt es erstmal nicht, die werden nicht veröffentlicht, und wenn sie veröffentlicht werden, dann kann man sich nicht unbedingt darauf verlassen, weil eben einfach niemand diese Daten erhebt. Also das bedeutet für die Fed, dass sie im Endeffekt, ja, wie habe ich das gelesen, bei Market Watch mit schmutziger Windschutzscheibe durch die Wirtschaft, durch den Verkehr sozusagen navigiert. Das ist das, was wir haben als Punkt 1. Das heißt, die Unsicherheit für die Fed erhöht sich deutlich. Dementsprechend ist die Frage, gibt es alternative Daten? Die gibt es auch nicht. Ja, man kann natürlich schauen, ob es Kreditkartendaten gibt, ob es Banken, irgendwie sowas gibt, wo man zurückgreifen kann. Aber das ist natürlich nur behelfsweise. Und mal ganz offen gesagt, wollen Sie darauf eine Entscheidung treffen, ja, wie zum Beispiel den Leitzins für den US-Dollar? Ich glaube nicht. Ja, dann Nummer 3 für die Zinsen, für die Fed-Politik. Ich meine, wir wissen es, im September wurde schon mal der Leitzins für den US-Dollar um 0,25 Punkte gesenkt. Aber wenn es keine absolut verlässlichen Goldstandard-Daten gibt, dann könnte die Fed eine Pause einlegen. Punkt. Und wir werden uns dann nochmal das Market-Watch-Tool anschauen, das Fed-Watch-Tool anschauen. Da sehen wir, wo die Marktteilnehmer stehen aktuell. Das könnte für große, große Überraschung sorgen, Nummer 1, und dementsprechend für Verwerfung halt auch an den Finanzmärkten. Ja, also das ist eine Sache, die wir auch im Auge behalten müssen. Was könnte das jetzt nämlich bedeuten für den US-Dollar? Na klar, die Fed könnte jetzt im Endeffekt sagen, nee, wir machen gar nichts, bis wir wieder verlässliche Daten haben, also dann beim nächsten Mal. Das würde für den Dollar bedeuten, dass er zunächst mal stärker werden könnte, weil ja keine Gefahr einer Entwertung kurzfristig droht. Oder, naja, die Fed sinkt trotzdem, den Leitzins, trotz den Datenlücken, trotz verfälschter Daten oder nicht aufgenommener Daten, dann natürlich ist die Idee eher, dass der Dollar nachgibt, weiter sinkt, so wie er es ja auch letzten Endes getan hat, natürlich, weil er eben einfach abwertet. Was bedeutet es aber für das Bruttoinlandsprodukt und auch für das Wirtschaftswachstum? Es gab schon mal Government Shutdown 2013, 2018 und 2019. Da wurde das Wachstum spürbar gebremst. Ja, also ja, man erholt sich da einen Teil. Wahrscheinlich wird es auch da entsprechende Pleiten geben, wie das eben so ist. Ja, denn man hat natürlich auch Rechnung zu bezahlen als Zulieferer, der vielleicht von den Government Spendings abhängig ist. Ja, und dann fehlt das Geld, dann wird es nicht überwiesen, kommt dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen später. Dann ist man schon insolvent, wie das eben so ist. Das heißt, das wird sicherlich auch auftreten. Mag man das Einzelschicksale betrachten, aber trotzdem will ja keiner von uns dieses eine Einzelschicksal sein. Aber ja, natürlich wird es eine breitere Erholung geben im Großen und Ganzen, auch davon kann man rausgehen. Aber natürlich könnte das Bruttoinlandsprodukt senken oder sinken. Und es heißt, dass jede Woche Shutdown ungefähr 0,15 bis 0,2 Prozentpunkte im BIP kostet. Heißt also, wenn wir ungefähr 5 Wochen Shutdown haben, fehlt 1%. Das ist auch natürlich zu berücksichtigen, denn Sie fragen, was passiert jetzt am Arbeitsmarkt? Also Nummer 1, Hunderttausende Bundesangestellte werden unbezahlt beurlaubt. Ja, das heißt, unbezahlt, die kriegen das Geld dann nachher wieder. Ja, natürlich rückwirkend, aber sie müssen jetzt erstmal den Gürtel enger schnallen. Heißt also, Konsum geht runter, Kaufkraft bricht temporär ein. Und das dürfte sich dann natürlich auch wiederum auf die Zahlen auswirken. Und es entstehen Verzögerungen im Privatsektor, bei Krediten, bei Genehmigungen. Und auch das hemmt Beschäftigung, hemmt Investitionen. Und das ist natürlich auch wiederum nicht unbedingt wünschenswert für eine Wirtschaft. Ja, die Genauigkeit ökonomischer Daten leidet, denn es fehlt einfach etwas. Es sind Datensätze unvollständig, dieser Kanada, der sie pflegt. Und wenn man das Ganze dann eben für die nächste Entscheidung braucht, ob es jetzt die FED-Sitzung ist oder andere Entscheidungen getroffen werden müssen, ja, da fehlen einfach Daten und man ist so im Bereich Pi mal Daumen angekommen. Heißt also, die Verlässlichkeit fehlt und es ist natürlich die Frage, ob Entscheidungen wirklich jetzt zeitnah getroffen werden können oder man dann nicht doch lieber für allgemeinere Entscheidungen auf die nächsten Erhebungen abwartet, wo wieder solides Datenmaterial da ist und vielleicht auch das nicht aufgenommene entsprechend ergänzt wurde. Und zu guter Letzt Markt- und Wirtschaftsunsicherheit. Das heißt, Investoren reagieren sensibel auf die Mischung aus fehlenden Daten, politischem Stillstand und auch Fettunsicherheit. Natürlich würde ich jetzt auch nicht unbedingt aktiv werden, Sie wahrscheinlich auch nicht und so geht es dann ja vielen. Und damit haben wir eine erhöhte Volatilität am Aktienanleihe, Devisenmarkt, entsprechende Unsicherheit bei den Verbrauchern, bei den Unternehmen. Und zusammenfassend kann man sagen, dass der Government Shutdown kurzfristig die US-Wirtschaft schwächt, je nachdem, wie man es betrachtet, vielleicht sogar massiv, die Finanzmärkte verunsichert und der Fed eben erschwert wird, eine ganz klare, konkrete Zinsstrategie auch zu fahren. Das ist das, was wir momentan erleben. Es ist natürlich die Frage, wie lange geht das Ganze? Natürlich so lange, bis man sich dann irgendwann geeinigt hat. Das wird ja irgendwann zwangsläufig auch kommen, darf man auch nicht vergessen, aber nichtsdestotrotz ist natürlich eine Situation, die momentan unüberschaubar ist. Und daher gehen wir erstmal in die Zahlen rein und schauen mal so an, was wir sehen könnten. Naja, aus Deutschland heraus schon. Das bleibt ja stabil. Also gehen wir mal rein. Im Endeffekt, gestern gab es die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland mit der Arbeitslosenquote. Wir sind stabil bei 6,3% in Deutschland. So weit, so gut. Und auch den Verbraucherpreisindex mit 2,4% leicht erhöht. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was heißt das denn für die EZB? Stillstand wäre hier sicherlich die Strategie, die momentan dann in den Sinn kommt, wo man aber sagt, zumindest Zinsen senken, kommt jetzt nicht so richtig in Frage. Und ja, dann geht's auch schon in die USA rein, denn wir sehen im Endeffekt, wir haben das Verbrauchervertrauen, das in den USA, wir haben das Wahlvertrauen in den USA sondern ein gutes Stück gesunken ist. Ob da jetzt schon der Shutdown mit reinspielt, das sei mal hingestellt, am Dienstag sehe ich da noch nicht, denn der kam erst am Mittwoch Mitternacht zum Tragen. Ja, und dann sehen wir, da gab es schon noch die Zahlen, klar, die wurden ja auch erhoben, die müssten nur noch veröffentlicht werden. Und aber dann eben am Donnerstag, jetzt am heutigen Tag, dann wird es eben entsprechend schwer, ob die Zahlen überhaupt kommen oder ob sie wirklich dann noch stimmen, wobei auch die sind ja noch vom Vormonat, das schleppt sich und zieht sich ja immer hin, das ist ja immer zeitverzögert. Also dann am Mittwoch, es gab den Verbraucherpreisindex, wie gesagt, auch hier aus der Eurozone 2,2%, das heißt Deutschland liegt etwas drüber. Wir haben die Beschäftigungsänderung in den USA, die etwas runtergegangen ist. Das heißt, hier hat sich das Ganze zum Negativen entwickelt. Etwas ist gut. Größere Enttäuschung, eigentlich 52.000 positiv wurde erwartet. Also es ist eigentlich zunehmende Jobs gibt. Stattdessen wurden 32.000 abgebaut. Im Vormonat gab es nur minus 3.000. Also das ist die Situation momentan in den USA. Das heißt, eigentlich eine Situation, wo man gerne frisches Datenmaterial hat, um tatsächlich eine vernünftige Entscheidung treffen zu können, ob A, das ganze Thema mit der Wirtschaft von der Fed eine gewisse Unterstützung braucht und B, ob natürlich die Situation mit der Inflation nach wie vor im Griff ist. Ja, und dann sehen wir am Freitag, und da muss man auch mal schauen, entsprechend, was hier so geht, was hier überhaupt geliefert wird aus den USA. Ja, der Einkaufsmanager-Index, der sicherlich dann wiederum Auswirkungen auf die Inflation haben dürfte, aber das steht natürlich noch in den Sternen, wo sie haupt sehen. Dann für die kommende Woche das Sitzungsprotokoll vom Offenmarktausschuss, von der Fed, FOMC, ist auch die Frage, ob da entsprechend was kommt, wobei die Fed jetzt nicht unbedingt zurückziehen sollte, zumindest nicht komplett. Und dann gibt es die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe, aber auch das steht natürlich in den Sternen, genauso wie die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote für den September. Also so sieht es entsprechend aus und wir gehen jetzt mal ins FedWatch-Tool und danach in die Charts. Tja, da haben wir das FedWatch-Tool und was sehen wir? Wir sind aktuell bei 4,0 zu 4,25% im US-Leitzins, also für den Dollar. Die Mehrheit, und ich möchte mal sagen, die absolute Mehrheit, 99% geht davon aus, es gibt eine Zinssenkung am 29. Oktober ist es. Ja, war ich doch ein bisschen zu früh, also am 29. Oktober. Keine Ahnung, wo ich das schon wieder aufgeschnappt hatte. Aber sei es drum, 29. Oktober, das ist das Fed-Meeting. Und da sehen wir, 3,75 bis 4% wird erwartet. Ja, ist natürlich die Frage, kommt das tatsächlich? Und jetzt können wir uns vorstellen, dass die Marktteilnehmer das natürlich eingepreist haben bis zum Shutdown. Und das bedeutet auch, dass man jetzt sicherlich anfängt, sich auf eine Enttäuschung zu positionieren. Und das ist die Situation, die wir auch im Chart aktuell sehen. Ja, wir gehen direkt mal in den US-Dollar-Index. Ja, wir sind ja in der Vorwoche deutlich runtergelaufen, haben einen kleinen, fast ja noch einen Fehlausbruch hingelegt. Hier in der Woche am 15. September im Tief waren wir bei 95,84 US-Dollar im Index, sind dann wieder hochgelaufen und die Erwartungshaltung war eigentlich, dass wir so ein bisschen verhalten zumindest weiter nach oben gehen könnten. Ja, das ist auch ein bisschen gegangen, da muss man fairerweise auch sagen, wir gehen mal in den Tageschart rein, damit wir mal so sehen, wo dann diese Aufwärtsbewegung entstanden ist. Ja, hier habe ich das ja dann vorbereitet und das war dann der Donnerstag, da ging es hoch, passt also soweit auch, um dann wieder runterzulaufen, passt also auch im Endeffekt. Ja, die Idee war ja wirklich, dass wir so ein bisschen hochlaufen, dann wieder runterlaufen, jetzt laufen wir wieder runter. Sie sehen, wie die Bollinger Bänder sich auch verändern. Ja, ich musste sie einfach weiternehmen, nachdem John ja wieder so wunderbar präsentiert hat auf der IFTA-Konferenz, bin ich wieder völlig inspiriert über die Bollinger Bänder und dementsprechend habe ich sie auch wieder weiterhin drin. Wir sehen, die ziehen sich zusammen, das heißt, die Volatilität, die geht runter für den Dollarindex. Ich meine, dafür brauchen wir keine Bänder, das sehen wir auch, die Kurse stehen praktisch still. Ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt eben einfach dieser Unsicherheitsaspekt, dass die Marktteilnehmer jetzt erstmal anfangen, so ein bisschen die Zinssenkung rauszunehmen. Heißt also, die Erwartungshaltung von meiner Seite ist jetzt, dass wir erstmal zumindest mal auf die rund 99 US-Dollar, vielleicht sogar auf die rund 100 US-Dollar laufen könnten. Ich würde jetzt nicht von einer Rallye sprechen, ich würde jetzt aber eher davon ausgehen, dass die Marktteilnehmer das Ganze nochmal neu justieren, ohne sich zu sehr aus dem Fenster zu hängen. Und dementsprechend ist die Idee, dass man auf maximal die 100 Dollar noch laufen könnte, durchaus gerechtfertigt, weil die gesamte Zinssenkung, die weitere Zinssenkung ist im Endeffekt schon eingepreist. Das ist das, wovon wir einfach ausgehen können. Dementsprechend wäre hier eher so ein leichter Rückwärtsgang zu sehen, ohne sich jetzt zu stark im Markt zu engagieren. Das wäre so eine Möglichkeit, die mir hier eigentlich am besten gefällt. Alternativ kann natürlich der Markt auch sagen, es ist alles so verfahren, die Wirtschaft geht runter, man hört immer nur Klagen und die Zinssenkung kommt garantiert. Aber ich würde mir nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, so, dass man sich hier jetzt deutlich exponiert, heißt also deutlich schon den Dollar abverkauft. Also aus meiner Sicht, wenn überhaupt, dann läuft er seitwärts, aber eher die Tendenz nach oben, wie gesagt, maximal 100 US-Dollar, ja, einfach nur, um so ein bisschen, ja, den Druck rauszunehmen und sich so zu positionieren, dass man im Zweifelsfall auch mit einer Nullrunde weiterkommt. Ja, dann gehen wir direkt mal in den Euro rein, der Euro zum US-Dollar. Und auch hier sind wir im Endeffekt so in dem Programm geblieben, in der Idee geblieben. Es ging runter, dann wieder rauf. Das hat sich alles in dieser Woche, in der vergangenen Woche ja auch so getan. Im Großen und Ganzen sind wir aber seitwärts, sind über dem kleinen Durchschnitt 20. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Natürlich als Spiegelbild, ja, da der Euro zum US-Dollar natürlich das größte Gewicht hat in den Währungspaaren gegenüber dem US-Dollar, kann man sich natürlich vorstellen, dass der US-Dollar-Index und der Euro zum US-Dollar auch ganz gut miteinander verbunden sind. Ja, das lässt sich hier schon vermuten. Und es ist eben die Frage, könnte eben jetzt tatsächlich der Dollar weiter stark oder gestärkt werden? Könnten die Marktteilnehmer Dollar kaufen? Das würde für den Euro bedeuten, nochmal ein bisschen nachzugeben. Ja, 1,16, 1,15, 80 maximal. Ich spekuliere jetzt einfach dazu, die 1,15, da müssen wir uns aber vorstellen, dann kommen die Bollinger Bänder mit da dran irgendwann, die ziehen sich dann ja so ran. Das wäre dann so der Bereich, wo ich sage, okay, das sollte dann auch reichen. Und ob das jetzt genau 1,15 oder 1,1550 sind, das wird sich dann zeigen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier im US-Dollar oder Euro zum US-Dollar erstmal das Hoch gesehen haben und der Euro etwas zurückkommt. Sie sehen aber auch, im Großen und Ganzen passiert da jetzt nicht wirklich viel. Ja, so, das heißt noch lange nicht, dass der US-Dollar jetzt plötzlich erstarkt und der Dollar auf einmal völlig zurückfällt, sondern aus meiner Sicht ist eher die Idee jetzt so zu sehen, dass wir uns zunächst mal seitwärts bewegen, um dann im Endeffekt uns, naja, neu zu positionieren und eben dann die nächste Zinssenkung mit soliden Daten halt auch entsprechend anzupeilen. Alternativ geht es einfach nur seitwärts, so lange, bis die Daten da sind und die Marktteilnehmer passen ihre Erwartungen nicht an. Wie auch immer, neue Hochs beim Euro sehe ich momentan nicht. Das kann man dazu als Fazit schon mal so sagen. Dann geht es weiter zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Ja, hier geht es für den US-Dollar tatsächlich direkt nach unten. Nachdem man seine Richtung nicht wirklich gekannt hat und es ging mal rauf, dann wieder runter, sind wir in der aktuellen Woche doch deutlich nach unten gelaufen und damit im Endeffekt genau entgegen der Idee, die ich hatte. Die Idee war ja, dass wir uns eher so seitwärts bewegen, alternativ eben runterlaufen. Das ist eben die Alternative. Wir gehen jetzt runter. Auch hier ist natürlich die Frage erlaubt, ist es wirklich möglich, dass der US-Dollar deutlich fällt? Ja, zum Beispiel die 144 Yen. Da bin ich unsicher offen gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch der 20er hält. Auch diese schräge, ja, diese ganz verschobene Linie hier, die Unterstützung in dem Kanal, und dass wir dann uns eben einfach wieder rauf bewegen für den US-Dollar, aber eben auch nicht wirklich massiv. Ja, also auch da sehen wir momentan bestenfalls wieder so eine Aufwärtskorrektur, die den, naja, den sich auch am Kanal orientiert und sich dann eben so Stück für Stück vielleicht nochmal auf die 151 maximal, vielleicht 150 dann dementsprechend bewegen könnte. Das ist so eine Idee, die mir hier ganz gut gefällt. Alternativ fällt der US-Dollar noch ein bisschen weiter, aber wie gesagt, tiefer als rund 145, 144, 50 sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt, denn dazu besteht auch momentan nicht unbedingt der Bedarf. Ja, weiter geht's zum Pfund zum US-Dollar. Im Endeffekt die gleiche Geschichte mit einem anderen Wert. Auch da sollte eher die Idee gelten, dass der A, natürlich der US-Dollar, eine Leichtstärke gewinnt, heißt also, dass das Pfund wieder ein Stück weit runterkommt, aber eigentlich im Großen und Ganzen das Währungspaar seitwärts läuft. Das bedeutet, da wir hier ja Pfund gegen und den US-Dollar haben, dass das Pfund eigentlich nochmal korrigieren könnte. Also den Bereich von rund 1,33,30 anpeilt, das untere Bollinger Band vielleicht nochmal testet, dann wieder nach oben läuft. Alternativ geht es dann vielleicht nochmal in die 1,36. Im Großen und Ganzen ist aber der Gesamtbereich, in dem wir jetzt sowieso schon sind, also irgendwo zwischen 1,36 Dollar und, na, was haben wir da, 1,33, 1,34, 1,33,50. Das sollte so der ganze Bereich sein, in dem sich das Währungspaar auch in den nächsten Wochen bis zur Fed-Entscheidung langziehen sollte. Schauen wir mal, ob es auch so kommt, aber ich glaube, es liegt auf der Hand unter all der Unsicherheit, dass es hier nicht wirklich eine Riesenbewegung zu erwarten ist. Ja, und im Endeffekt sollte es so auch im australischen Dollar zum US-Dollar aussehen. Auch hier gehen wir so in der Idee konform. Das sollte dann jetzt mal auch nochmal kurz runtergehen, irgendwie ist es ja auch gelaufen, und dann sich so hoch pendeln, so hochschieben. Dem ist im Endeffekt auch nicht wirklich viel hinzuzufügen, denn der australische Dollar hat sich jetzt ja in den ganzen Monaten nicht wirklich so kräftig gezeigt, dass er jetzt hier rapide abgeht, sondern man schiebt sich hier immer weiter Stück für Stück nach oben. Ja, so ähnlich ungefähr auch hier wie beim japanischen Yen, also Dollar zum japanischen Yen, so ähnlich schiebt sich hier auch der australische Dollar ein Stück nach oben. Und ich bleibe bei dem Ziel von rund 67 US-Dollar-Cent für den australischen Dollar. Und dann sollte das Ganze aber auch ausgestanden sein. Also auch hier ist es eher, sagen wir mal, etwas langweilig. Ja, zwei Währungspaare habe ich noch, nämlich den kanadischen Dollar, also der US-Dollar zum kanadischen Dollar. Tja, was haben wir hier? Hier haben wir genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe beim letzten Mal. Ich dachte ja schon, dass es nach unten geht. Ich glaube, wir haben ja auch so eine Rundung, das kann man ganz gut nachvollziehen, hoffe ich. Aber das ist nicht eingetreten, denn stattdessen ist der kanadische Dollar erstarkt, oder der US-Dollar erstarkt, für mehr nicht der kanadische Dollar, sondern der US-Dollar ist erstarkt und läuft jetzt weiter, und das ist jetzt eben interessant, weiter auf die, vielleicht in Schwung 1,41, 1,41,50 zu. Aber auch hier würde ich nicht allzu starke Ausbrüche erwarten. Wir sind am oberen Bollinger Band. Wenn man so ein bisschen mit den Linien hier spielt, da sieht man auch, dass der Widerstandsbereich ja noch nicht durchstoßen ist, sondern im Endeffekt wir am oberen Bereich dieser Widerstandsebene sind. Und dementsprechend würde ich jetzt hier nicht sagen, es kommt die große Ausbruchsfantasie, sondern hier wartet der nächste Widerstandsbereich, auch wenn er etwas kleinerer ist, der hier nochmal dann getestet wurde. Ja, da sollte man entsprechend vorsichtig sein, wenn man sich jetzt über die Maßen long für den US-Dollar entscheiden möchte. Ja, da wäre ich hier entsprechend vorsichtig. Alternativ, und das gilt natürlich auch hier, geht es einfach seitwärts im oberen Bereich. Das wäre so eine Möglichkeit, die mir hier entsprechend einfällt. Und zwar genau so lange, bis der Shutdown vorbei ist und die Fed neue Daten bekommt. Aber wie gesagt, die Frage ist eben, ob diese neuen Daten dann schon ausreichen, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, zu guter Letzt, der US-Dollar zum Schweizer Franken. Auch hier ist die Geschichte eigentlich schnell erzählt. Und Sie sehen, wir bewegen uns hier nach wie vor sehr, sehr, sehr seitwärts auf tiefem Niveau, sehr, sehr tiefem Niveau für den US-Dollar. Ja, die Idee war eigentlich das letzte Mal auch, dass wir dann doch nochmal nach oben laufen könnten. Aber irgendwie so richtig kommt hier auch kein Schwung rein. Wir können im Endeffekt mal so festhalten, dass hier das mittlere Bollinger Band schon bremsen könnte, mithin hier halt auch der Unterstützungswiderstandsbereich, der dann mal ausfransen kann, klar, aber im Großen und Ganzen doch hier im Endeffekt jegliche Ambition des US-Dollars abbremsen sollte. Das ist so die Idee, die hier mir eben am besten gefällt. Alternativ geht es für den US-Dollar direkt weiter gen Süden, und dann kommt zunächst mal das Tief hier bei rund 78 Rappen entsprechend zum Tragen. Da darf der US-Dollar gerne halten, wenn nicht, geht es eben einfach nochmal tiefer. Ja, damit kommen wir zu dem interessanten Bereich, nämlich zum Gold. Machen wir einfach direkt schon mal einen Haken an die 4.000. Ich glaube, da muss man jetzt nicht wirklich Nostradamus sein, um zu sagen, wer bei 3.922 war, der will auch die 4.000 sehen. Dementsprechend ist die Idee, dass das Gold nochmal korrigieren könnte. Ja, vom letzten, vorletzten und vorvorletzten Mal endgültig vom Tisch. Diese Make-or-Break-Zone, wo wir sicherlich viele Limits liegen, die werden da wahrscheinlich immer noch liegen, in der Hoffnung, dass Gold jemals an die 3.500 Dollar rankommt. Aber sagen wir mal, wir sind bei knapp 4.000 Dollar, dann sind das 25%. Das stimmt ja gar nicht, 12,5%, so 25%. Stimmt ja nicht, also 3.000 und 25%. Also 12,5%, fair enough. Es gibt immer noch genug zu holen, wenn man da einsteigt und auf die nächste Steigerung wartet. Bedeutet also, dass jegliche Korrektur an der Stelle das Potenzial hat, unbesehen gekauft zu werden. Es ist wirklich ein Phänomen mit dem Gold. Es ist unstoppbar momentan und das spricht im Endeffekt eine klare Sprache. Die Fed kann nicht entscheiden, kaufe ich Gold. Der Arbeitsmarkt wackelt, kaufe ich Gold. Es ist irgendwo ein Krieg, kaufe ich Gold. Ich habe sonst keine Idee, ich kaufe halt Gold. Ja, und zur Not baue ich mir halt einen Armreif oder eine Statue aus dem ganzen Gold, das ich gekauft habe. Scherz beiseite. Aber so sieht es aus und das spricht eine deutliche Sprache, dass hier einfach Sicherheit gesucht wird und zwar zu jedem Preis. Das ist das, was ich eben so mitnehmen kann und dementsprechend, wie geht's weiter, 4.000, müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren, das ist noch ein kleiner Hüpfer. Ich sag's nochmal, da kann nochmal eine Korrektur kommen, aber wie ich das Gold kenne, ist die nicht preislich, sondern eher zeitlich, dass man immer so ein bisschen stehen bleibt, ja, damit man hier unten auch ja nicht rankommt und ja nicht zukaufen kann, um dann eben einfach im Bereich der 4.000 weiter nach oben zu laufen. Also das ist das, dann machen wir uns jetzt vor, was hier am ehesten einfällt. Vorsicht damit, jetzt zu euphorisch direkt rein zu kaufen. Ja, bislang ist es gut gegangen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterhin gut geht, ist in gewisser Weise ja auch da. Aber man muss ja nicht derjenige sein, der den letzten Preis bezahlt. Man kann ja auch ein bisschen günstiger einkaufen. Und selbst wenn es nur ein paar Dollar sind, wir brauchen irgendwo ein Niveau für den Stop-Loss. Denn aktuell wäre der Stop-Loss fairerweise frühestens bei rund 3.350 Dollar zu setzen, wenn man von höheren Hochs und höheren Tiefs ausgeht. Ja, wenn man ganz genau ist unterhalb dieses gesamten Dreiecks, und dann liegen wir hier schon bei 3.120, sowas in dem Dreh. Alles andere wäre dann gefährlich und in einer normaleren Schwankungsbreite schnell abgeräumt. Also das hier mal so zum Gold. Ich kann es nicht anders sagen, ich bin total begeistert vom Gold. Diese Stärke über die Monate bzw. auch Jahre ist schon phänomenal. Und wenn man mal so ganz tief zurückgeht, dann können wir mal den Monatschart angucken. Da sehen wir, was da eigentlich wirklich hier gerade abgeht. Ja, da hat man sich über Jahre, Jahrzehnte mit dem Gold praktisch nicht beschäftigt. Ja, und dann sagt man da natürlich, wäre ich doch bei 300 Dollar reingegangen. Aber das ist halt immer so, zurückblicken ist gerade an der Börse nicht wirklich produktiv und konstruktiv und eher schmerzhaft. Sondern es gilt, was mache ich jetzt mit der Situation? Und aus meiner Sicht sollte es bei dem Gold so weitergehen. Aber jetzt sofort irgendwie FOMO-mäßig reinzuspringen, halte ich auch nicht für die beste Idee. Ja, und auch Silber begeistert. Wir haben den Kanal durchbrochen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir weiter nach oben laufen. Das sind wir auch. Und jetzt sind wir mit Schwung nach oben gelaufen. Das heißt, ja, jetzt spielen wir nach anderen Spielregeln. Der Aufwärtstrendkanal ist steil nach oben durchbrochen worden. Wir sind eben hier bei den 48 Dollar. Und bitte machen wir uns nichts vor. Da sind die 50 Dollar auch schnell erreicht. Hier im Hoch bei 49,82 geschenkt, fairerweise. Also da wäre ich sehr erstaunt, wenn wir da nicht zumindest mal rüber lugen würden. Ja, da ist natürlich die Frage, was passiert dann? 50, werden dann Gewinne mitgenommen? Ja, sicherlich von einigen. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es hier zu einem starken Abverkauf kommt, sondern ich kann mir am ehesten vorstellen, dass wir um diesen Bereich herum pendeln und jeder Dip dankbar angenommen wird von denjenigen, die das auch mal wieder verpasst haben, dementsprechend einzusteigen. Das wäre so die Idee. Mal schauen, ob es so kommt. Aber auch hier beim Silber sehen wir, wow, das ist Stärke. Und endlich hat sich Silber mal daraus befreit. Hat ja auch lang genug gedauert. Dann habe ich nochmal das Öl mitgebracht. Das Öl zeigt eigentlich genau das Gegenteil. Es fällt weiter. Die Idee ist, das letzte Mal, das Öl präsentiert hat, das musste so wie Ende Juli gewesen sein, bitte Ende Juli, ist das Öl immer weiter nach unten gelaufen und danach sieht es auch weiter aus. Ja. Also hier sind den ganzen Bereich um die 55 Dollar. Das halte ich nach wie vor wahrscheinlich. Wir sind weiterhin in diesem Kanal und der Kanal hat eben seinen unteren Bereich irgendwo bei 51 Dollar, 52 Dollar. Ob es soweit kommt, wir müssen es sehen, aber ich lasse das hier erstmal einfach weiter so laufen und schauen wir mal, wo wir dann am Ende hingehen. Ja, damit gehen wir mal zu den Kryptos. Ich bin ein bisschen schneller, weil wir ja doch schon ganz gute Zeit dabei sind. Und Sie sehen es selber hier, ich bin 5.33 Uhr. Ja, ich bin ja in Bangkok jetzt schon, falls Sie sich wundern, ob ich hier Schlafstörungen habe. Ich bin in Bangkok. Bei mir geht es jetzt auf, was haben wir denn hier, auf die Mittagszeit zu. Ja, nicht ganz. 10.30 Uhr ist bei mir. Und tja, im Kryptobereich bei Bitcoin, klarer Fall. Starke Woche, Make-or-Break-Level erreicht, so wie auch entsprechend beschrieben. Das waren also die Alternativszenarien, dass wir nach oben laufen, um dann eben den Durchbruch wieder durch die 120 vorzubereiten. Und da stehen wir jetzt. Also von Rücklauf kann hier keine Rede sein. Der Make-or-Break-Level ist erreicht worden. Ich gehe mal in den Tageschart, damit wir das Ganze nochmal auch ein bisschen besser sehen können. Ja, das hier war der Dienstag, da haben wir den Mittwoch und ich sagte, hier entscheidet es sich. Der Donnerstag hat irgendwie nicht stattgefunden, das ist also der Freitag, das ist der Donnerstag, genau. Ja, also hier sollte es nochmal weiter runtergehen. Dann haben wir den Freitag, am Samstag ist nicht viel gewesen, Sonntag und dann zack, bumm. Ja, da sind wir bei 120.000 Dollar im Hoch knapp angekommen, im Hoch 119.500 knapp, also geschenkt. Mit der Idee, dass wir jetzt weiter nach oben laufen könnten. Aber wo schon im Tagesstand sind, wir sehen hier heute, wobei heute ja noch ein bisschen hin ist, da haben wir noch ein bisschen, wir sehen hier aktuell so ein Spinning Top. Das könnte den Markt dazu verleiten, kurz zu korrigieren, aber immer wirklich kurz, denn Sie sehen es, im Endeffekt zeigt sich hier schon ein Unterstützungsbereich auf Tagesschartbasis, den man hier so ein bisschen verschieben kann. Da sollte eine Korrektur, sofern sie denn überhaupt kommt, schon halten. Und Sie sehen es, dass wir hier schon im Drittel, im obersten Drittel dieser langen Kerze von Donnerstag, von Mittwoch sind, also von gestern sind und dementsprechend hier halt schon ja auch diese Fibonacci-Regeln mitgreifen könnten. Ja, wir sehen auch hier entsprechend, warum. Ja, wenn wir es mit dem Shutdown entsprechend verbinden, warum hier der Bitcoin so stark gestiegen ist, und das Gleiche dürfte auch fürs Gold gelten, man switcht einfach um. Ja, das ist einfach der Fall. Da ist man vermeintlich auf der sicheren Seite und das ist dementsprechend das, was der Markt hier jetzt halt spielt. Und da darf es natürlich auch nicht verwundern, wenn Ethereum zurückkommt. Auch hier innerhalb dieses kleinen Kanals, den ich immer so salopp eingezeichnet habe, mit dem Fehlausbruch nach unten, dann nach oben zu laufen, und das ist genau die Idee, auch hier der Make-or-Break-Level bei rund 4.000 US-Dollar, den haben wir dann hier auch erreicht, und ich gehe davon aus, dass wir im Endeffekt jetzt hier mit Ethereum weiter nach oben laufen, da kann es mal ein bisschen holprig werden, aber dass wir dann zügig auf die 5.000 Dollar laufen sollten. Ja, so, und das ist im Endeffekt die Situation, alles andere würde mich erstaunen, weil jetzt eben einfach der Shutdown, dass der entsprechend ein bisschen anhält, Nummer 1 und Nummer 2, der Schaden ist ja angerichtet im Markt, das Vertrauen ist erstmal weg und man geht auf die sichere Seite und da gibt es sicherlich auch welche, die sagen, die finde ich bei Ethereum. Ja, und dann zu guter Letzt geht es zu Solana, hier kann man gar nichts mehr erkennen, das liegt daran, dass ich hier die Analyse im Tageschart gemacht habe. Und hier sieht man, oder hier sehen wir, naja, hier der letzte Mittwoch, dann ging es am Donnerstag runter. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir hier ausgehend auch von diesem Spinning Top, durch die Spinning Top wieder nach oben laufen könnten, dann nach unten gehen, so ein bisschen nochmal runter tippen, um dann nach oben zu gehen. Naja, es ging ja alles ein bisschen zügiger. Wir sind hier schon in diesem Bereich von rund 183, 100, 190 Dollar gegangen. Aber eben auch direkt wieder hoch. Also diese Kleinschwünge, die gab es erst gar nicht und dementsprechend nimmt das mal hier so raus. Und die Frage ist jetzt natürlich auch für Solana, wo geht's lang, wie geht's weiter und was machen wir da draus? Fakt ist, wir haben jetzt hier im Großen und Ganzen diese Bewegung nach unten abgeschlossen. Die Idee, dass wir jetzt hier, ja, hier haben wir es mit der Bollinger-Band noch mal ein bisschen ruckeln könnten, noch so ein bisschen ja, runtergehen könnten, liegt auf der Hand, aber ich werde jetzt nicht zuversichtlich, dass man da wirklich große Bewegung findet nach unten, sondern ich gehe auch jetzt in meinem gleichen Atemzug wie mit Ethereum und dem Bitcoin davon aus, dass es für Solana weiter nach oben geht und dass wir auch, und das muss ich fairerweise auch sagen, eine Linie passt hier noch rein, ja, dass wir hier jetzt auch sowas erreicht haben, wo wir einfach nochmal eine Beschleunigung diese Aufwärtstrendlinie haben, ja, die haben wir hier schon entsprechend, die beschleunigt sich jetzt hier, wie wir sehen, dementsprechend schiebt das Ganze jetzt nach oben und so wird hier so langsam aus diesem Kanal, ne, ich will jetzt nicht hier vom Dreieck reden, so ein Keil, ne, so langsam wird hier ein Keil draus der den Wert der Solana einfach nach oben schieben sollte. Und das ist so die Idee, die ich hiermit verbinde. Alternativ, dann geht es doch nicht so schnell, braucht noch mal ein bisschen, um dann nach oben zu gehen. Also in welche Richtung wir auch denken, aus meiner Sicht hat Solana momentan Chancen, noch weiter zu gehen. Die Frage ist halt eben einfach, wie sie das Ganze dann auch langfristig darstellt. Aber momentan im Großen und Ganzen, und damit können wir das Ganze zusammenfassen, sieht es doch danach aus, als ob der Government Shutdown dafür sorgt, dass die Rohstoffe, von Öl mal abgesehen, also die Edelmetalle plus Krypto, hier deutlich beflügelt werden. Alles, was mit dem US-Dollar zusammenhängt auf Währungsseite, also klassische Währungsseite, hat aus meiner Sicht eher das Potenzial, nur so ein bisschen seitwärts zu laufen. Ja, der US-Dollar könnte ein bisschen profitieren, allein deshalb haben wir so ein bisschen neu justiert. Aber machen wir uns auch da nichts vor, selbst wenn die Fed dieses Mal keine Daten hat und sagt, nee, wir können nichts entscheiden, dann wird die Fantasie eben einfach weiter vertagt. Und das heißt, dann schaut man eben auf die nächste Sitzung und das Spiel beginnt von vorne. In diesem Sinne, Ihnen viele liebe Grüße aus Bangkok. Und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns dann am Montag wieder. Der Luxus ist ja für mich, dass ich hier das nicht am Wochenende aufzeichne, sondern dann am Montagvormittag ganz entspannt. Und es ist auch mal eine gute Erfahrung für mich, weil ich ja doch nach der IFLA-Konferenz offen gesagt extrem erschöpft bin. Das hat mir viel Kraft gekostet. Deshalb freue ich mich, wenn ich das dann mal am Wochenende tatsächlich mal genießen kann. Also in dem Sinne, Ihnen alles Gute, auch schon mal ein schönes Wochenende und bis dann, Ihr Wieland Arndt.